Pro und Konter diese Woche mit einem alten Bekannten und mit dem Dino Kessler. Wir reden über den FC Basel, wir reden über den Tadej Pogacar und den Max Verstappen hat müssen schimpfen. Das und mehr jetzt gerade.
Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt.
Und dem Dino Kessler.
Ist ja hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Konter.
So, da sind wir.
Endlich wieder. In alter Besetzung.
Unterbruch vom Ferienprogramm.
Es tut uns leid.
Studio.
Du hast heute Morgen zum Fenster rausgeschaut, hast gesehen, es nieselt Licht und gefunden, also komm, machen wir einen Podcast. Ja, und jetzt haben wir den Salat. Jetzt müssen wir irgendetwas schwätzen.
Ja.
Über was willst du reden?
Über ganz viel. Also das Sportprogramm ist ja reichhaltig zu sagen, darum kann man eigentlich über alles reden.
Also gut.
Und muss über nichts. Aber wir wollen ja, darum ist keine Frage.
Unbändige Wille war uns noch nie abzusprechen gewesen, das würde ich auch sagen. Jetzt haben wir ein Problem. Die EM ist schon eine Weile her. Wir haben die eingehendst filettiert an dieser Stelle. Auch mit Unterstützung vom lieben Kollegen Stefan Roth. Und jetzt ist sie eine Woche her. Ich würde sagen, wir beschränken uns auf eine kurze Abhandlung. Zwei Sätze haben wir gesagt. Zwei Sätze von jedem zu der EM. Mhm. Willst du anfangen?
Kann ich gerne machen. Also der erste Satz ist, ich bin froh, dass Positivfußball am Schluss prevailed hat, also dass sich durchgesetzt hat. Und das zweite ist, ein Volltreffer im Umgang mit den Schiedsrichtern, dass nur noch Captains mit den Schiedsrichtern reden. Auch das hat mich überzeugt.
Okay, gut. Also du bist sehr diszipliniert. Ich hoffe, das schaffen wir auch im Endspurt das mal. Zwei Sätze, beim einen darf ich mich anschließen. Es macht mir Hoffnung, dass Spanien Europameister geworden ist. Und als zweiter Satz habe ich doch gesagt, dass Österreich nicht so weit kommt wie die Schweiz. Völlig überschätzt gewesen. Völlig klar gewesen, dass das nicht wird.
Ja, ich bin dort auch, ich glaube sogar auf die Türken getippt gegen Österreich. Eins von der unterhaltsamste Spiel gsi an dieser EM, weil halt die Türken auch sich rausgekommen sind und nicht so negativ gespielt haben, wie zum Beispiel die Engländer, die für mich eine einzige Enttäuschung gsi sind mit dem Fußball, mit dem Angebot, das die gemacht haben, dass man so weit kommt. Aber ja.
Ja, ich hingegen habe ja Österreich in dem Match weitergetippt, also von dem her, ja. Dort hätte ich jetzt gedacht, dass sie es packen, aber am Schluss im Großen und Ganzen möchte ich mir auf die Fahne schreiben, dass ich es ja immer gesagt habe. Nein, man muss sagen, die Österreicher hätten durchaus weiterkommen können. Sie sind aber nicht. Schade drum. Gerne in zwei Jahren wieder probieren. Wenn wir über Schweizer Fußball reden, damit wir wirklich nicht zu fest in der Vergangenheit schwelgen, sondern wieder in die Gegenwart kommen, dort wird ja schon wieder gespielt. In der Super League seit dem Samstag oben rollt wieder der Ball und es ist schon einiges passiert. Es hat so zwei Stolperer von Grossclubs gegeben, IB verloren. FC Basel hat verloren, IB gegen Sion. Daheim 1-2, zum ersten Mal seit 27 Jahren eine Niederlage von IB daheim, ein Sieg von Sion in Bern. Von IB daheim gegen Sion, beides korrekt. Und der FC Basel verliert 2-3 in Lausanne. Was hat dich mehr überrascht?
Ja, ganz klar, der Sieg von Sion in Bern. Das logische Aufsteiger gegen Meister, wenn man das so einfach herstellt. Dann ist es auch einfach eine Überraschung zu erklären. Erklären kann man es soweit nicht. Außer man hat das Spiel gesehen und weiss, was passiert ist. Dann kann man es erklären, aber eine logische Erklärung dafür ist auch das nicht. Also natürlich ist das eine Überraschung. Der FC Basel hat mich viel weniger überrascht, wenn er auftreten ist in Lausanne, weil halt die unordentlich, unaufgeräumte Abwehr, das kennt man von letztem Jahr, dass da Spieler im Strafraum aufeinander stehen und genug Zeit haben, um den Ball hin und her legen und an dem versenken. Von dem war das weniger eine Überraschung. Und das ist auch nicht, der FCB hat ja jetzt keine Motivation geliefert, zum glauben, dass es viel besser wird als letztes Jahr. Es wird einzelne Sachen werden versucht. Die Meldungen, dass man mit Transfers einen Haufen Geld machen kann, das verspricht jetzt mir auf dem Platz noch nichts, weil das Geld wird ja dann nicht wieder eins zu eins eingesetzt, sondern das Programm oder die Philosophie, die sie haben, gute Spieler nachher eben genauso können verkaufen. Das bedeutet ja nicht, dass auf dem Platz nachher wahnsinnig viel passiert. Und das finde ich schade. Also der FC Basel muss schon schauen, dass er die Tendenz, die jetzt im ersten Spiel mal angefangen hat, nicht weiterführt.
Gut, sonst aber es kann bedeuten, dass man eben vielleicht den einen oder anderen nicht schon loswerden muss im ersten Moment, sondern kann eine Mannschaft vielleicht mal ein Moment länger zusammenheben als zuletzt, im letzten Sommer, wo man wirklich riesige Turnover hatte im Kader. Das könnte sich das mal jetzt ändern. Mal schauen, wie es dann wirklich rauskommt. Der Herr Calafiori ist noch nicht weiterverkauft von Bologna auf London. Da können wir später noch ganz kurz drauf sprechen. Aber was natürlich neu ist bei dem FCB, der Tierno Bari trifft schon in der Hinrunde. Gestern 2 Goal geschossen, also an dem ist nicht gelegen.
Also nicht nur für die Skibeine, sondern
dort, auch ins Goal. Absolut, nein, der hat vor allem dort weitergemacht, wo er Ende der Rückrunde aufgehört hat. Was hat dann dort funktioniert? Mich hat es schon erstaunt, dass man dermaßen man hat so ein bisschen Bodyfußball gespielt in der ersten Halbzeit, habe ich das Gefühl. Das ist aber eigentlich auch nicht kein neues Phänomen in der Schweiz. Also man fährt sehr früh an, eben eine Woche nach dem EM-Finale. Eigentlich noch lässig, weil dann müssen wir gar nicht auf Fußball verzichten. Aber es hat natürlich schon zur Folge, Vorbereitung relativ kurz. Teams zum Teil erst sehr spät komplett. Es wird sich auch jetzt noch etwas tun in den Kader, logischerweise bis Anfang September, wenn die Transferperiode in der Schweiz zu Ende geht. Und unter diesem Gesichtspunkt ist es dann vielleicht auch nicht ganz überraschend. Aber ja, es hat in der Defensive natürlich schon einiges noch nicht zusammengepasst. Ob das besser wird, das werden wir sehen. Ich würde schon, also sonst sieht es bitterböse aus für Basel, logischerweise. Aber es ist ja schon in der zweiten Halbzeit besser geworden. Man hat es einfach geschafft, der erste komplett im Schiff zu stehen. Womit wir wieder bei IB wären, wo es geschafft hat mit dem Kollegen Husic, Innenverteidiger, wo ich finde, bei beiden Goal eine richtig schlechte Foul gemacht hat. Am ersten Gegengoal in der Bahn nicht geklärt. Von Bamos macht es dann auch nicht gut. Und beim zweiten, wo er seinem Gegenspieler wirklich einfach Geleitschutz gibt, also er läuft mit und lässt ihn dann schiessen. Der Schuss kommt relativ scharf. Von Bamos vorbei. Wo dann irgendwie jetzt noch diskutiert worden ist, ob man den Aufwärts heben kann, weiss ich nicht. Ich glaube, der darf gar nicht zum Abschluss kommen. Aber das sind für mich also ein kleines Signal für, okay, es ist sehr früh in der Saison, es funktioniert noch nicht alles so ganz, wie es sollte. Das kommt dann schon irgendwann. Aber du würdest jetzt sagen, ist denn Lausanne für dich auf dem Level von Basel diese Saison?
Die Frage ist, erinnert Basel auf dem Level von Basel?
Auf welchem Level bist eigentlich du?
Ja, im Ferienlevel.
Offensichtlich.
Und wenn ich nicht, im Ferienlevel bedeutet für mich, muss gar nicht viel reden, sondern ich kann staunen. Zum Beispiel beim Velofahren über Flugzeug oder so.
Ist gefährlich.
Ich muss nicht viel sagen. Ja, darum brauche ich zuerst ein bisschen Zeit, um mich wieder in Form zu schwätzen, wenn man gemerkt hat. Es ist auch wahnsinnig schwierig einzuschätzen. Ein guter Saisonstart kann eine mittelmäßige Mannschaft zu einer Spitzenmannschaft machen und niemand kann es erklären. Also ist dann einfach, sind die Emotionen, die dazukommen und die mentale Stärke, die plötzlich rum ist. Und mit so einem Spiel wie der FCB jetzt gehabt, kannst du wieder eine ganz schwierige Startphase lostreten. Aha. Egal, gegen wer nachher spielst, einfacher wird es nicht nach so einem Start. Im Prinzip ist es ein Auswärtsspiel gegen so einen Gegner eigentlich eine gute Möglichkeit, um einfach einen guten Saisonstart zu haben. Und da wäre vielleicht schon so unentschieden ein guter Saisonstart gewesen. Weil das einfach eine grosse Differenz ausmacht, ob am Anfang gewinnst oder nicht, oder ob du verlierst oder nicht. Und eben, gerade wenn Derek so ein Abwehrverhalten so im Schilf stehst, wie du gesagt hast, das macht keinen Mut. Wenn du noch nicht sehr kreativ bist, weil die Automatismen noch nicht rum sind, ist das zu einen. Aber wenn die Sicherheit in der Abwehr, die eigentlich nur eine Frage von der Disziplin ist und vom Willen, nicht herbringst, dann tun sich da schon gewisse Fragen auf.
Also lustig. Unangenehmerweise, oder vielleicht ist es auch interessant, ich weiß nicht, man spielt gegen Lugano am Wochenende. Die sind gut, die sind auch gut in die Saison gekommen. Gleichzeitig spielen sie unter der Woche Europa-Cup-Quali gegen Fenerbahce, gegen José Mourinho. Also
sie, heisst,
Lugano. Das heisst, die spielen, entweder kommen sie ein bisschen müde, also wahrscheinlich, wobei es ist noch sehr früh, Oder aber sie sind schon voll im Flow und dann Basel, der da muss aufkumpen. Also das wird aufkumpen auf den fahrenden Zug, das wird schon noch spannend, glaube ich. Und nachher spielt man schon gegen GC. Also wer weiß, vielleicht haben wir dann schon einen ersten Traditionsclub-Gipfel, wo es um die ersten Punkte geht. Aber jetzt greifen wir vor. FCZ? Tabellenführer?
Ja.
Stop the Count, halt durch die Stadt an der Limit. Habe ich heute Morgen gehört, als ich mit dem Velo ins Büro gefahren bin. Nach einem glorreichen Sieg gegen Yverdon, wo man ja, wahrscheinlich nicht überbewerten darf. Aber Zürich hat das ja letzte Saison schon gemacht. Ist man sehr erfolgreich in die Saison gestartet und hat es dann lang durchgezogen, bis man, ich würde sagen, schon auch selbstverschuldet sich ziemlich aus der Balance gebracht hat. Das Maschine, Sportchef, Trainer, Präsidenten, alle von Anfang an in die gleiche Richtung zu schauen und nicht noch irgendwie andere Agenden parallel zu haben. Das könnte etwas werden.
Ja.
Oder greifen wir da,
Yverdon hat letzte Saison ein paar Mal überrascht mit Ergebnissen gegen höher dotierte Clubs. Wobei man sagen muss, fast jeder Club ist höher dotiert in dieser Liga als Yverdon. Darum kannst du auch nicht einfach sagen, wir gehen dorthin, die Punkte sind garantiert. Das muss zuerst auch passieren. Wie gesagt, das Auswärtsspiel am Anfang für mich immer einfacher gewesen, als im Tennis, im Fußball oder was ich wo ist. Ich bin auch keine Rolle.
Tennis?
Ja, es gibt Interclub, wo du Gastspiel machen. Nicht, dass ich das jemals gemacht habe. Ich weiss einfach, dass es das gibt.
Aus
und dann bist du zu Gast als Tennisspieler.
Aus deiner reichhaltigen Davis-Cup-Karriere können wir noch
Seebach gegen Altstädte. Gibt es alles.
Absolut. Ja. Früher habe ich so meine Zeitung gelesen, der Resultat spielt. Und ja. Ich frage mich, warum. Aber du,
dass es nicht mehr gibt oder dass du es früher gelesen hast?
Beides eigentlich. Nein, warum es nicht mehr gibt, kann ich mir ungefähr vorstellen. Das schockiert mich jetzt wirklich nicht. Yverdon ist eigentlich das neue Vaduz, das wissen wir. Also es ist ein Sportplatz dort, das Stadion, es ist furchtbar. Das gehört eigentlich weg. Jetzt hat man zuerst Loh müssen absteigen. Und jetzt, das wird, ich glaube, eines der Themen dieser Saison sein. Dass wenn ich als neutraler Zuschauer im Sinn, die Liga so ein bisschen Ausstrahlung dieser Liga zu geben, dann muss das immer noch weg dort.
Ja, aber durch wer ersetzen?
Aarau?
Ja.
Thun? Ja. Nicht Vaduz?
Nein, Thun.
So viel ist sicher.
Also Xamax? Dort ist ja die Aussicht gross, dass bald mal wieder auf richtigem Gras geschüttet wird, oder?
Dann
muss man nicht tun. Wow. Ich finde das gar nicht. Profiliga ja. mit dem zum Trainieren und alles ist gut von mir aus auf den Färöern oder auf Island, wo man Probleme hat, wo die Natur eine Rolle spielt. Aber bei uns, wenn sich ein Superligist nicht leisten kann, einen richtigen Rasen zu haben, ich finde das einfach. Ja, aber wie gesagt, es erinnert mich immer an ein chinesisches Restaurant im Industriequartier, wo man noch zum ein bisschen Charme versprühen, scheinbar noch einen Rasenteppich ausleiten unter die Plastiktisch. Er hat einfach... Nein.
Haben Sie auch Glückskatz, den ja, eigentlich irgendwo zu tun?
Ich will das nicht sehen. Also tun geht nicht, man muss sich schon überlegen, ob das wirklich
Sinn also der macht, hat Aarau...
Dass man die Liga aufbläht.
Oder was könnte man noch
bieten? Oder Aarau braucht da ein neues Stadion.
Ja gut, aber das... Also dort kann man schütten.
Das Brückli fehlt.
Es wird irgendwann eins geben. Die Frage ist, steht zuerst ein Hartturm oder das Brückli-Feld? Es wird beides nicht gerade sofort kommen. Also, da kann man, das ist ja, das muss man ja als Retro-Charme verkaufen. Aber es ist wenigstens ein Stadion. Was man in Yverdon einfach nicht kann behaupten kann. Das ist ein Sportplatz.
Mhm. Wobei Grenzen bei uns in der Schweiz relativ fließend sind. Also, der Unterschied zwischen einem Stadion und einem Sportplatz.
Ja, aber das würde dann umso mehr noch gegen Yverdon sprechen, weil wenn die Grenzen wirklich fließend sind und man es dann klar kann sagen, was es ist, dann hast du verloren. Ja, das ist wie so früher, Delemont hat auch irgendwie die haben unter irgendeiner Autobahnbrücke gefühlt gespielt.
Also gut, ich muss schon auch sagen, also Aarau ist für mich auch ein Sportplatz, weil wenn du hinter einer angedeuteten Tribüne, sage ich noch, so provinzielle Hochhäuser aus den 70er Jahren siehst, wo irgendeiner Stumper auch auf dem Balkon rumlungert und das Spiel schaut, dann ist das für mich auch kein Stadion, sondern ein Sportplatz. der hat auch Charme von mir aus. Irgendjemand findet das charmant. Aber das ist natürlich, ja, wenn es dann Top-Liga ist, ist schon auch, ja, dann sagt man dem schnell Kult. Aber das genau. Ist nicht Kult, das ist
wir sagen dem Kult.
Inflationär verwendete Begriffe wie Kult, Klassiker. Und was gibt es noch? Legenden ist auch so etwas. Heutzutage ist jeder auch eine Legende, alles ist Kult.
Aber dann gehen wir doch,
jedes Spiel ein Klassiker.
Ja, aber wenn jetzt Aarau gegen GC spielt, zum Beispiel dann nach dem Aufstieg, nicht. Dann ist das eigentlich ein Klassiker, wo man ein paar Legenden kann befragen im Vorfeld
dazu. Ja, aber das, ich weiß nicht, ob das... Der Sportkonsument heute, der junge Mensch, auch noch so funktioniert und will wissen, ob Roger Wehrli sich noch daran erinnert, wie er damals vor 45 Jahren.
Was 45 Jahre?
Gemacht? Oder, ich weiss,
ein Goal. Mehr,
oder der Biggie Meier. Ist doch einmal noch dabei
ja, gewesen. Diverse Kandidaten gegeben. Ja, gut, ja. Aber der junge Konsument wird irgendwann ein alter Konsument sein und dann auch sich wollen daran erinnern, wie der Tierno Bari damals ein Doppelpack in Lausanne geschossen hat, zum Beispiel.
Das wird für den sehr einfach sein, weil er einfach weiss, wo er schauen kann, nämlich auf YouTube.
Ja, aber dann freut er sich gleich, wenn der Tierno noch etwas erzählt darüber. Das wird schon so sein. Aber du.
Aber ich.
Jetzt, wenn wir aufhören über die Superliga reden. Ich würde sagen, ja, es ist eine Runde alt und... Wir kommen noch ganz kurz darauf zurück, weil es geht ja Schlag auf Schlag im europäischen Wettbewerb. Sei Dank. Formel 1.
Formel 1. Endlich wieder Spannung. He?
Es ist sind wir doch froh. Etwas passiert, was ich nie im Leben gedacht hätte. Ja? Wird das jetzt noch eine Schenk?
Schwierig.
Also komm, wir tasten uns an. Ich stelle Fragen, du gibst Antworten. Gut. Wir sind gefahren in Ungarn. Mhm. Hungaroring. Beste Name wahrscheinlich für eine Rennstrecke im ganzen Zirkus, behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, glaube schon.
Hungaroring.
Ja, finde ich, tönt einfach, hat so einen guten Ton. Das kann man gut sagen, inbrünstig, Hungaroring. Ja. Also dort ist man gefahren und dann ist Folgendes passiert. Erstens, der Max Verstappen hat nicht gewonnen. Zweitens, er hat müssen ausrufen. Warum?
Ja, diverse Gründe. Es hat Gegner auf der Strecke gehabt, das ärgert
das schon mal grundsätzlich. Ärgerlich. Gut, das kennt man ja von sich selber im Morgenverkehr.
Ja gut, aber...
Das andere Fahrzeug.
In wieder jetzt vor allem an, wenn es Gegner gibt, die sich vor ihm befinden. Und zwar nicht kurz bevor sie überrundet, sondern im Wettkampf drin. Das ist er sich auch nicht mehr gewöhnt. Darf man auch nicht vergessen. In den letzten Jahren. Und dann ärgert er sich gerne auch über sein eigenes Team, wo ihm seiner Meinung nach immer die falsche Strategie inklusive falscher Reifen und
Eisidioten.
Das Update, das er kriegt hat an seinem Auto, war auch nicht gut gewesen. Aber das Einzige, was für ihn positiv ist, aber das ist auch keine Überraschung, er ist immerhin noch vor dem Perez ins Ziel gekommen.
Der ist jetzt auch schon länger im Kriechgang begriff.
Ja, der kriegt es irgendwie nicht auf die Reihe. Also Red Bull braucht ja eigentlich einen stärkeren zweiten Fahrer, einer, der regelmäßig auch einen Haufen Zähler bringt.
Wieso nehmen sie nicht das Eins?
Das weiß ich nicht.
Das macht überhaupt keinen Sinn.
Sie haben jetzt gerade Perez den Vertrag um 2 Jahre verlängert, obwohl er mitten in einer tiefen Schaffenskrise ist, wieder einmal. Es würde einfach Sinn machen, wenn man dort einen hat, der ein bisschen frischer wäre. Ich weiß allerdings nicht, wie fest das mit Verträgen, auch mit Sponsoren aus Übersee, sprich Mexiko, zusammenhängt.
Wahrscheinlich.
Nehmen wir an, mal, dass dort Geld fließt und der Perez noch ein bisschen weitermachen
darf. Gut, also. Der Perez hat er geschlagen, nicht aber die beiden McLaren, wo sich aber auch noch spannende Auseinandersetzungen geliefert haben, beziehungsweise Stallorder. Wir kommen ja nachher noch kurz darauf zu reden. Mhm. Aber man hat eigentlich sich... Was ist das? Ein selbstverschuldetes Puff gewesen, oder? Man hat den Piastri, der vorne war, hat man einfach länger rausgelassen. Nicht den Boxenstopp
machen. Üblich ist, dass man den, der vorne liegt, zuerst zum Boxenstopp holt, damit der Undercut ihm gelingt. Also früher ein Boxenstopp, sprich Undercut, ein Vorteil, weil dann mit den neuen Reifen entsprechend schneller kannst fahren, hat man umgedreht. Auf das können wir nachher noch schnell zurück vielleicht. Geärgert hat der Verstappen wahrscheinlich auch, dass der Hamilton auch wieder vor ihm war. Und der Hamilton ist natürlich das rote Tuch für ihn, weil der mehr Rennen gewonnen hat und mehr Weltmeistertitel hat. Und Verstappen fährt ja eigentlich nur, um die Rekorde zu brechen. Finde ich irgendwie, ja, das muss muss der Ansatz sein, aber man sieht halt dann auch wieder, wenn es nicht so läuft, wie er sich das wünscht, und das heisst, er vorne weg und nachher lang niemand mehr, dann zeigt er sein wahres Gesicht, und das ist einfach ja, sehr fragwürdig. Sagen wir, die haben alle gewisse Tendenzen. Schum war so. Ich glaube, der Einzige, den ich mich daran erinnern kann, ist der Mika Häkkinen. Der ist relativ gut, anständig.
Der hat einfach nichts gesagt. Das ist ein Finn.
Ja, gut, aber ja.
Du weißt gar nicht,
wie wir rein können, hat mal schon etwas gesagt. Aber man soll ihn in Ruhe lassen.
Es ist einfach nichts.
Ja.
Aber jetzt,
die haben ja alle gewisse Störungen, müssen sie wahrscheinlich auch haben. Der Hamilton war zum Teil auch ungenießbar in dieser Phase, wenn er Sieg Nummer 95 will unbedingt, und wenn man im Weg steht, der Raum auf die Seite. Und der Verstappen hat jetzt schon zwei, drei Mal, auch in Österreich schon, wenn er den Crash gehabt mit dem Norris schon. Und dann ist Silverstone gekommen, was auch nicht geklappt hat. Ich glaube, der Pirepol liegt einfach viel im Argen. Die Anschuldigungen gegen den Horner, dann der Newey, der geht, der Chefdesigner, der vielleicht gar nicht mehr so viel Verantwortung hat, hat man dann versucht zu sagen. Also das Auto ist jetzt nicht besser geworden im Verlauf der Saison. Und das war immer die Stärke von Apple. Und das geht dem Verstappen natürlich schon auf den Keks, logischerweise. Und dann hat er noch einen Teamkollegen, den ich mitheben kann. Also verliert das Team dort Punkte. Das Team interessiert sich auch für den Konstrukteursweltmeistertitel, obwohl das für die meisten Leute mehr oder weniger unbedeutend ist, aber für die Sponsoren und so weiter eben schon noch eine Rolle spielt. Es geht um alles ein bisschen auf den Geist. Und ich glaube, der Verstappen ist vom Typ her nicht einer, der das kann selber mit sich klären und wieder ins Reine kommt. Dann gibt es Ausbrüche, wie eben das Gefluche die ganze Zeit am Boxenfunk, wo man ihm dann muss sagen, dass sie Kind ist. Und,
eben, aber das ist noch spannend, oder? Also du schaust mehr Formel 1 als ich. Aber wieder, ja. Im Normalfall ist es doch so, dass man jetzt am Boxenfunk nicht extrem diskutiert. Also man lässt sich an, was der Fahrer sagt, und dann sagt man, ja, wir schauen es an, wir sind dran oder so. Widerworte in dem Sinn gibt es selten, oder? Also es bringt ja auch nichts. Eine lange Diskussion bei Tempo 300 ist ja auch nicht so intelligent. Also es spricht schon dafür, dass man sich auch von Nerven an den Allüren von dem, der da im Auto sitzt.
Ich glaube, sehr fest. Also ich kann mir das vorstellen, du stellst ihm ein Auto zur Verfügung, zahlst ihm einen guten Lohn, er liefert auch ab, ist ein sehr guter Fahrer, klar. Mehrfacher Weltmeister mittlerweile, aber das Verhalten so wenig souverän und wirklich richtig infantiles Getrotze, Getäubele und auch in den Zweikämpfen, der hat nichts gelernt. Also sobald die Gegenwehr kommt, geht es um das Abraumen, und wenn er irgendwann mal nicht vorbeikommt, dann jammert er, was hat er nachher gesagt? Scheinbar ist es jetzt okay, dass man Leute von der Strecke drängt. Währenddem er einfach versucht hat, aussendurch zu überholen, und irgendwann geht ihm die Strecke aus. Oder? Also der hat eine seltsame Wahrnehmung von allem, was rund um ihn herum passiert. Und das macht ihn nicht sympathischer. Also das ist aber vielleicht auch noch ein bisschen das Problem. Oder? Er ist ein richtiger Sympathieträger, ist wahrscheinlich nur für die grossen holländische Fanhorden, aber mit derigem Verhalten, wo doch sehr unsouverän ist für einen mehrfachen Weltmeister auch, muss ich auch sagen, hat sich bei mir keine zusätzliche Sympathiepunkte gegangelt. Im Gegenteil. Und dann freut man sich am Schluss halt, wenn dann McLaren, egal in welcher Reihenfolge, 1-2 macht und der Hamilton am Schluss noch auf Platz 3 landet vor Max, wo dann noch beim Versuch am Hamilton sich verbietet, zu drängen mit aller Kraft und der Brechstange noch airborne gegangen ist, also in die Luft. Und eben nicht nur mental in die Luft, sondern wirklich abgehoben hat mit seinem Karren. Oder? Und da muss ich mich dann schon fragen, wenn McLaren so weitermacht und die treibende Kraft wird, das ist gut möglich, dass es dann noch knapp wird und dann entscheidet. Es sind 13 von, glaube ich, 24 Rennen. Also hast du noch 11 Mal die Möglichkeit, zum 25 Punkte zu holen. Vorsprung, glaube ich, 78.
76. 78.
Ich weiß nicht, egal. Vorsprung ist irgend so etwas über 70 Punkte. Also den Vorsprung kannst du aufholen. Natürlich wird der Verstappen nicht serienweise keine Punkte holen. Aber wenn er eben seinen Kopf nicht in den Griff kriegt und dann anfängt wieder Ellbögeln und crashen, dann hat er dann plötzlich einmal Rennen, wo er gar keine Punkte mehr holt. Und dann ist dann so ein Vorsprung schnell einmal weg. Und das will ich dann sehen, wenn der wirklich mal unter Druck kommt, auch in der Weltmeisterschaft, wenn er dann mit seinem Team umgeht. Und dann muss ich sagen, wenn dann mal die Unterstützung nicht mehr rum ist, oder die sogar sagen, weißt du was, lasst den woanders hingehen, dann soll sie Marco mitnehmen. Da hast du ja zwei Fronten bei Red Bull, das ist die thailändische Unterstützergruppe, wo auf Seite vom thailändischen Besitzers steht und Red Bull Österreich, die sind eher in der Marco-Seite, also dort könnte es nochmal eine Spaltung geben und das würde ihnen vielleicht gar nicht so schlecht tun.
Spannend, bleibt es auf jeden Fall. Und meine letzte Frage wäre beantwortet. Wird es noch einmal eng? Die Antwort ist vielleicht, aber die Chance ist auch nicht schlecht. Bei McLaren eigentlich ja Traditionsmarke. Also von dem her gut, wenn die wieder vorne mitmischen. Das ist mir einfach der Zac Brown, der Teamchef, ist mir einfach irgendwie nicht ganz geheuer. Dort ist auch irgendwie, der hat also Potenzial, einem richtig auf die Nerven zu gehen.
Schon?
Ja, ich finde schon.
Dann schaust du immer noch zu viel Formel 1, wenn der auf die Nerven geht.
Dann sieht man, nein, ist ein Zeichen dafür vielleicht. Ja.
Was mir Hoffnung macht, ist, man hat jetzt Strecken gehabt, wie zwar Österreich und Ungarn, die vom Layout her wie ähnlich aussehen. Nur in Österreich hast du viel mehr Möglichkeiten zu überholen, während in Ungarn oder im Hungaroring, auf dem Hungaroring, das eigentlich sehr schwierig ist. Aber auch Silverstone, wo Red Bull nicht gewonnen hat. Das macht mir Hoffnung, dass es eben nicht nur anekdotisch einmal auf einer gewissen Strecke nicht gewinnen Red Bull, weil zum Beispiel letztes Jahr, wo es in Singapur einfach einen Sieg durch das Eins im Ferrari gegeben hat, sondern jetzt kann man die überall auf jeder Strecke schlagen. Und das gibt mir Hoffnung, dass es auch passiert, dass das so also weitergeht. Also die machen einfach nicht mehr vorwärts oder haben nicht mehr die richtigen Leute mit dem Bleistift in der Hand, die das Auto weiterentwickeln.
Also?
Hoffen wir. Es ist auf jeden Fall wieder spannend, wenn man eine Zeit lang immer nur von Protestionen
geredet hat. Nein, ausgerufen und gefragt und überhaupt.
Aber zu Recht, ich meine, so muss es sein. Es müssen mehr Leute als nur eine Chance haben, um ein Rennen zu gewinnen. Und das muss man auch sehen, ohne dass irgendetwas passiert. Sondern aus dem Rennen raus, es muss möglich sein, dass man den schlägt. Gut. Es muss auch möglich sein, dass man einen anderen schlägt. Das ist Sport. Wir sind bei der Tour de France.
Dort wird niemand mehr geschlagen. Die ist nämlich zu Ende gegangen.
Der Rahmen ist geschlagen. Nein, das ist im
Golf. Und zwar in Nizza. Ausnahmsweise. Weil in Paris haben sie keinen Platz mehr für Zieleinfahrten. Dort ist ab dem Freitag Olympiatrubel drum. Tour de France, letzte Etappe, ist zu einer Triumphfahrt geworden für Tadej Pogacar, der für einen im Süden von Frankreich geendet hat. Pogacar.
No, fantastisch, ja.
Es bleibt einem ein bisschen das Mau offen stehen, wenn man sich die ganze Geschichte anschaut. Das ist der 17. Etappensieg, oder 17. Etappe, der mittlerweile gewonnen an einer Tour. Das Double aus Giro und Tour gehört dieses Jahr. 5 Bergetappen für sich entschieden. Und ein Geschwindigkeitsrekord nach dem anderen, also Zeitrekord nach dem anderen eingestellt. Müssen wir uns Sorgen machen?
Nicht mehr als sich Träumer in den Asterix-Roman hat man so Sorgen machen, wenn Gallier gekommen sind und die gewusst, die sind voll mit Zaubertrank, und zwar bis oben hin. Mir ist es wirklich gleich. Also, ich nehme nicht an, dass die sauber sind, dass man das so sagen darf. Man hat den Rekord gesprengt, gewisse Streckenabschnitte schneller zurückgelegt.
Also es hat schon angefangen mit der Galibier-Etappe ganz am Anfang, wo der Pantani-Zeitrekord. Pantani übrigens der Letzte, der das Doppel geschafft hat, Giro und Tour, vor 26 Jahren, ich glaube 1998. Also ist eigentlich wie der FC Sion.
Super Doper,
hat man gesagt. Genau, also das war Epo-Hochzeit. Also der Pogacar ist sozusagen der FC Sion vom Velosport. Da so lange müssen warten bis etwas Vergleichbares gelungen ist. Bei Sion war es einfach der Sieg in Bern gewesen, nicht ganz zu vergleichen. Es wirft logischerweise Fragen auf.
Aber die Fragen sind immer rum gewesen, bei jedem Tour de France-Sieger seit weiss ich wann.
Genau, und gleichzeitig muss man natürlich schon aufpassen, dass man am Schluss irgendwo die Unschuldsvermutung gelten. Also man hat eine totale Dominanz, das ist so. Man hat gleichzeitig auch ein rechtes Chaos auf gewissen Etappen vom Team von Pogacar, wo man gestaunt hat, dass bei den Verpflegungssachen schief gegangen sind und er dann plötzlich einen Tag wirklich gar nicht gut ausgesehen hat. Hat irgendwie Stress gegeben mit den Helfern, wo man auch denkt, das hätte es wahrscheinlich im Team Sky vor ein paar Jahren wäre undenkbar gewesen, dass man sich dort nicht einordnet. Also unterhaltsam grundsätzlich. Gleichzeitig erstaunlich, dass das dann zu Höchstleistungen lenkt unter diesen Bedingungen. Vielleicht auch. spricht aber vielleicht einfach dafür, was der Pogacar für einen wahnsinnigen Willen, für ein Talent hat, logischerweise. Und was natürlich, ist jetzt auch an vielen Orten schon gesagt worden, der unbedingte Wille, den Gegner auch nicht nur zu schlagen, sondern eigentlich zu dominieren. Also, wann war es vor 2 Tagen? Freitag oder Samstag, bin ich nicht sicher, wo er den Vingegaard schlägt und sagt, ja, man bremst nicht in einem Velorennen. Und es gibt jetzt in der jüngeren Geschichte genug Beispiele von Fahrern, die das gelbe Liebli auf sicher hatten. Das war ja schon wahrscheinlich auch bei seinem Ziel und dann den Konkurrent heil gönnen, die Etappe. Das macht er nicht. Ich finde, das ist gut für den Sport, an und für sich. Weil so Figuren willst du ja eigentlich, dass man sollte ja als Kind hat man immer gewusst, wenn die Eltern einem heil gönnen, das ist ja gleich nie so viel wert gewesen, wenn man irgendwie, keine Ahnung, Mensch ärgere dich nicht oder was auch immer gespielt hat gegeneinander. Im Sport sollte es auch so sein. Darum, an sich grosse Begeisterung für die Haltung. Der Velofahrer bleibt immer irgendwo im Hinterkopf halt die Frage, wie ist jetzt das zustande gekommen? Ohne, dass ich jetzt einfach per se mal sagen will, ja, das ist gar nicht möglich anders. Weil es gibt ja dann, natürlich gibt es Erklärungen, ob jetzt seine Pancakes, die er zum Morgen angeblich ist sie kurz und der Pogacar wirklich der Schlüssel sein, das würde ich jetzt mal dahingestellt lassen.
Material, Trainingsmethodik und so weiter. Oder es klingt immer gleich. Dann. Mir ist es ehrlich gesagt gleich. Ich schaue die Tour de France vor allem eben bei diesen Bergetappen oder nicht nur Bergankünften, sondern auch wenn sie über die Pässe gehen, auch die Abfahrten finde ich fantastisch. Fantastisch, die können etwas. Oder? Das sind auf dem Velo, wir fahren ja selber auch Velo, also die Wattzahlen, die so lange zu drücken, das ist unmenschlich. Ja, wie sie das machen, ist mir eigentlich wurscht. Was mich aufregt, ist dann die Diskussion, die es nachher gibt, oder dass man die Dopingagenturen irgendwie hinterfragt. Und zwar zu Recht. Also wenn man jetzt auch sieht, was im Schwimmen letztes Mal passiert ist, die chinesischen Schwimmer, wo man dann auch schon nicht das Gefühl kriegt, dass die das wirklich im Griff haben, dann sage ich, lass mich doch in Ruhe mit dem. Die sollen von mir aus nehmen, was sie wollen oder auch nicht. Ich schaue zu, was mich begeistert. Wie sie das herbringen, ist mir eigentlich gleich. Wenn alle so denken würden, dann würde man sie einfach machen lassen. Dann kommt die Frage nach der Verantwortung. Und ich aber sagen muss, es sind erwachsene Leute. Wenn die sich irgendwelche Sachen reinpfeifen, zum schneller Velofahren, ich habe letztens einen Snickers-Riegel müssen essen während dem Velofahren, weil ich fast zusammengeklappt bin. Das gibt es. Ich sehe also, es ist Bedarf da, um sich
zu stärken. Das denke ich mir. Nicht alles, was hinkt, ist im Vergleich.
Wobei, ich muss sagen, ich bin nur um den Flughafen geradelt.
Ja.
Also nicht irgendwo auf den Berg auf und schon das gelangen zu mir. In ein tiefes Hungerloch reinzutrampeln. Aber eben, das ist ja grundsätzlich geht's um das Gleiche. Also wer trampelt, der muss auch etwas zu sich nehmen, was es denn ist. Es muss einfach verheben. Aber als Zuschauer sage ich, mir wäre es auch gleich, wenn der 5 Minuten langsamer würde auf den Hügel trampeln.
Ich glaube, wenn das ist nicht läuft, Punkt.
Dann merke ich das ja nicht. Die müssen mir ja immer sagen, das sind jetzt 11% Steigung. Kann ich mir auch nicht richtig vorstellen. Einfach verdammt steil. Ja. Und er fährt immer noch 21. Es nützt mich jetzt nicht zu beeindrucken, mit zwar, aber ich spüre das ja selber nicht. Darum, wenn ich dann die Zeit am Schluss nicht einmal sehen würde, könnte ich nicht sagen, ist jetzt der schneller gewesen als der Pantani im 98 oder wenn es gewesen ist, ist mir eigentlich auch gleich. Wenn ich sehe, wie einer den anderen davonfährt, dann beeindruckt mich das schon genug. Oder wenn es 2 gibt, die ausreisen und nachher noch eingeholt werden, die Zahlen dahinter interessieren mich eigentlich relativ wenig.
Aber das wäre jetzt ein Argument dafür, zu sagen, es sollte uns nicht gleich sein, was sich die reinlassen.
Aber wieso denn?
Das verstehe ich nicht. Weil 5 Minuten schneller fahren, eben gar nicht, gerade bei einer Sportart wie Velo, wo dermassen, du kannst dich ja nicht verstecken, weil wenn der andere schneller trampt und du machst nicht hinten nach, dann ja, dann ist der andere halt schneller. Du kannst es nicht aufholen. Und der Wettkampf, ob denn der eben mit absoluten Bestzeiten wie zu EPO-Spitzenzeiten zum Beispiel stattfindet oder eben anders, es sieht nicht weniger spektakulär aus. Weil Velofahrer fahren, wenn sie nicht Abfahrten bestreiten, ja nie schnell. Also es sind auch ein Feld, wenn es irgendwo durch die Ebene rollt. Ja, natürlich sind sie dann verhältnismäßig schnell im Vergleich zu uns Amateuren. aber es ist nicht das Formel-1-Rennen, wo das Spektakel sich drin irgendwo wie manifestiert, dass man in extrem hohem Tempo irgendwo vorbeifliegt. Darum, dass man dann, also ich finde, es gibt natürlich schon moralische Komponenten und eine ethische Komponente, die man dann schon auch berücksichtigen sollte. Aber
ja, aber was hat, wo hat uns das hingebracht bisher? Also der Verdacht, dass die etwas zu sich nehmen, in allen Ausdauersportarten, übrigens im Schwimmen, Leichtathletik, hört man das auch immer wieder.
Aber man verwünscht ja auch immer wieder Leute.
Ja, aber dann passiert zum Beispiel wieder einem Chinesen nichts. Oder man fährt ein scheinige Argument, wieso dass die jetzt nicht so einen Schuld sind. Oder, also, hast du schon
ja, gut, mal einen
Doping-Sünder gehört, der gesagt hat, ja, ich habe es gemacht, während er noch aktiv war. Nicht wie der Armstrong 15 Jahre nachher, wo man einmal die Siege aber kennt hat. Der eine hat kontaminierte Zahnpasta verwünscht. Am dritten ist ein Stuhlbein irgendwo in den Weg gekommen. Dann ist der Vater mit einem falschen Hass schon einfach so ausreden. Oder? Es kann ja nicht sein, wenn dort ist überall Rauch rum, also muss es irgendwo auch Feuer geben. Und die sind sicher bemüht, um sich auf legalem Weg zu versorgen mit Sachen, die hilft. Aber wenn sich nicht alle daran halten, dann hast du plötzlich einen, der aus dem Nichts raus allen um die Tore fährt, dann wissen die anderen, jetzt müssen wir entweder nachlegen oder wir werden in den Grund und Boden gefahren. Ich glaube, diese Suche wird nie aufhören. Die werden immer versuchen, irgendetwas zu finden, das vielleicht eine Zeit lang noch sogar legal ist, aber auch nicht gesund. Und das ist das, was mich verschreckt. Oder? Also wenn man weiss, die Sachen sind zum Teil sehr gefährlich. Die nehmen es gleich für 2-3 Jahre Raum, nachher verschwinden sie, weil neu kommen und dann klappen sie mit 39 zusammen nachher. Da kann man schon sagen, der Mensch hat zum Teil fatalistische Ansichten, aber müssen wir sie schützen vor dem?
Ja, vor allem muss man auch die schützen, wo also was ich auch tatsächlich bedenklich finde, ist, dass es Leute gibt, die Talent haben, die dann sagen, und die auch Anlagen haben, vielleicht schon relativ weit gekommen sind. Und die Beispiele hat es ja dann gegeben, vor allem mittlerweile gibt es aus Erzählungen aus den 80er und 90er Jahren, wo dann sich irgendwann haben müssen entscheiden, okay, setze ich auf die Karte und mache auch, oder ich mache nichts. Und dann habe ich es aber eigentlich auch gesehen. Dann kann ich es vergessen. Und ich finde, man muss es gut vor allem auch die zu schützen. Also natürlich, das ist immer so, wie ein Fußballschiedsrichter nicht jedes Foul, selbst mit dem Videobeweis, sieht, wo mitentscheidend ist für einen Spielausgang, wird wahrscheinlich auch nicht immer der hinterste und der letzte Stopper verwünschen. Das glaube ich schon, ja klar. Und die werden ja immer besser. Aber sie werden ja nur besser, auch da wieder, weil sie gefordert werden. Also man hat irgendwann herausgefunden, wie man auf EPO testet und hat dann im grossen Stil die überführt. Jetzt muss man sich schon ziemlich Mühe geben, um nicht verwünscht zu werden. Mindestens als Radsportler. Du dobst ja dann vor allem, wenn du es machst, in der Trainingsphase. Du kannst mehr trainieren und dein Körper wird durch das stärker und stärker. Durch das, dass du dann dobst, kannst aber jederzeit kontrolliert werden. Das heisst, du musst dann versuchen, nicht verwünscht zu werden, indem du auf eine gewisse Art und Weise dosierst etc. Also das Risiko ist natürlich schon grösser geworden und das muss auch hoch bleiben. Also die Unsicherheit muss es geben für einen, der bescheisst. Dass er einfach nie weiss, ui, bin ich wirklich sicher? Und das kommt ja noch dazu, die Dopingproben, die man nimmt, die können zum Teil 10 Jahre oder sogar länger noch im Nachhinein verwendet werden. Also wenn man dann irgendwann etwas weiss, wo man vorher noch nicht gewusst hat, auf was man noch müsste testen, dann klopft es im Nachhinein. Von dem her glaube ich, also ich glaube, dass es schwieriger geworden ist zu dopen, das ist unbestritten, glaube ich. Ich glaube aber, es ist wichtig, dass es so ist, weil an und für sich Sport ja eben nicht so sein. Ich brötle mich einfach zu mit irgendetwas, was mich schädigt. Und vor allem, weil, das zwingt dann nachher den nebendran, selbst wenn ich für mich entscheide, ja, das ist okay, zwingt den nebendran, vielleicht das Gleiche zu machen, wo er das nicht unbedingt will. Er wird von einer Wahl gestellt, die er nicht haben sollte. Das ist meine Position. Aber es gibt ja immer noch, es gestern ja immer noch die Idee von diesen Enhanced Games rum. Ich glaube, vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren so ein bisschen in den Medien gewesen. Silicon Valley Mensch, der behauptet, er hat ganz viele grosse Olympioniken schon am Start, die bei diesen Spielen, die dann Doping erlaubt sind, werden antreten. Bin mal gespannt, ob das passiert.
Wo Doping erlaubt ist. Ja,
ja, man redet von dem, oder? Das ist, ja, das ist dann genau die Idee. Und ich glaube, sind wir uns nicht einig. Ich glaube, das interessiert dann niemand. Wenn du weißt, okay, die beschissen eh. Weil ob jetzt der, also 100 Meter Lauf schauen wir immer noch, ob jetzt der Bolt dabei ist oder nicht.
Das bei den Olympischen Spielen. Aber dort ist die Zeit natürlich ausschlaggebender als der Sieg.
Ja, bei das ist, bei
100
nicht.
Meter Lauf schaust du eigentlich nur auf die Zeit.
Bei den Olympischen
Spielen. Nein, bei den Olympischen Spielen vielleicht nicht. Aber auch dort ist ein Sieg in 10-19, muss ich sagen. Ja, wo sind denn die anderen gewesen?
Also, ja, das wäre überraschend, wenn Olympia geht für 10-19 würde.
Ja, hätte es mal gegeben. Also,
irgendwann sicher.
Es sind auch Menschen gewesen, die auf zwei Beinen die 100 Meter zurückgelegt haben.
Wenn wir über Olympia reden?
Wenn wir über
Olympia reden. Irgendwann keine Zeit mehr.
Keine Zeit mehr. He?
Das wäre fatal.
Ja, das ist,
wir haben hier aufgeschrieben, Olympia, Fragezeichen, Olympia, Ausrufezeichen.
Du musst mir jetzt einfach noch ein bisschen... Du musst mir noch ein paar Sachen durch das Maul ziehen, damit was die richtige Lust kriegen. Um das zu schauen, weil ich bin immer noch beeindruckt von der EM. Es war eine lässige Veranstaltung. Und dann habe ich gerne Tour de France geschaut. Ich habe am letzten Wochenende Golf geschaut. In Schottland ist gespielt worden. Also es sind so Sachen, die einfach sehr viel Spass machen, auch Wimbledon. Zum Schauen. Wimbledon war es, genau. Souverän. Also,
ja, den Djokovic zerlegt
hat.
Vom Alcaraz.
Eindrücklich gsi. Und es wird aber ein bisschen viel, ich muss sagen. Darum eine leise Kritik an der Super League, warum jetzt schon wieder, sehen sie nicht ein, aber das hört man bei der Hockey-WM auch jedes Jahr wieder. Warum denn schon wieder? Und relentless. Irgendwann gibt es einen Klapp und dann laufen die Leute davon, und zwar allen. Und dann muss man sich die Sachen aussuchen.
Aber jetzt zuerst Olympia.
Kommt jetzt, ja. Was ist das? Zwei Wochen nach der EM fangen die dann an.
Ja. Okay. Aber es ist also, ja dort alles außer Mannenfußball eigentlich relevant. Also nichts gegen das
erstaunt mich am meisten. Erklär mir das einmal, wieso brauchen auch die noch Fußball? Wieso?
Brauchen sie nicht.
Wieso machen sie es denn? Also das ist ja, hat ja überhaupt keine Bedeutung.
Man
hört immer, der Brasilien ist vor, weiß ich, viele Jahre mal Olympiasieger wurde im Fußball, okay, für die ist das scheinbar wichtig zu dem Zeitpunkt, aber wer letztes Mal gewonnen hat, weiß ich nicht. Das ist mir auch gleich.
Gut.
Ich muss ehrlich sagen, es ist mir gleich. Olympia ist für mich keine Mannschaftsveranstaltung. Es gibt Ausnahmen, Dreamteam, Basketball zum Beispiel, derige Sachen, aber Olympia bedeutet für mich Einzelsportler, grosse Namen, Phelps, weiß ich was, Mark Spitz früher, die Superschwimmer, schauen sehr gerne Schwimmen übrigens, muss ich sagen.
Ich schaue genau ein, ist auch vier Jahre schwimmen, nämlich bei Olympia. Und das ist, glaube ich, der Zauber von diesen Spielen. Oder? Du hast ein Treffen von Sportarten, darum haben ja zum Beispiel auch die European Championships so gut funktioniert, die Zusammenlegung von diesen Europameisterschaften, die es in München gegeben hat, vor zwei Jahren mittlerweile. So Mini-Olympia eigentlich. Sportart, die sonst nicht so extrem im Fokus sind, wo man weiss, jetzt, das ist um das, jetzt geht es um alles. Und ich glaube, es ist dann genau der Mix, was es macht, oder? Also, Schwimmen schauen, jetzt auch eine Woche Schwimmen schauen, dann schaue ich wirklich lieber irgendwie im Nachbarn, beim Rasenmähen zu. Das
oder mir, mir kannst du auch beim Rasenmähen zu.
Von mir aus, genau.
Wenn du das willst.
Ich würde mich melden, genau. Falls irgendwann plötzlich nur noch Schwimmen im Fernsehen kommt, würde ich auch falls Bescheid sagen. Genau.
Glaub, das
aber während Olympia hast du ja dann auch, du hast ja genau nachher so die Überversorgung mit allem Möglichen, wo gar nicht gewusst hast, dass es eigentlich auch noch spannend ist. Also das Schaufenster für all die kleineren, weniger bekannten Sportarten. Also wir werden jetzt wieder eine Rudernation sein die nächsten Wochen, weil wir ein paar Trümpfe mehr haben, im Rudern zum Beispiel. Wir haben bei den Schwimmern, wir sind plötzlich eine Schwimmnation, wenn du sie schon ansprichst. Und zwar nicht einmal wegen Jeremy Desplanches, der vor drei Jahren sensationell das umgesetzt hat, was er angesagt hat, nämlich eine Olympiamedaille zu holen. Lustigerweise ist er jetzt gerade noch auf den letzten Drücker reingerutscht, eigentlich mehr oder weniger mit einer Wildcard. Die neuen Pontis und Konsorten, von denen kann man aber wahrscheinlich mehr erwarten aus Schweizer Perspektive. Wir haben so gespässige Sachen wie BMX, wo nie würdest schauen, wahrscheinlich im Fernsehen sonst.
BMX.
Beachvolleyball. Seit ein paar Jahren die Schweizer immer eigentlich vernünftig gut. Nachdem die Latziger-Brüder irgendwann mal gefunden haben, wir knöpfen uns das Thema vor und bei Olympischen Spielen nachher, seitdem gross mitgefiebert worden ist. Und dann Woche 2 für mich natürlich sowieso das Spannendste. Die Leichtathleten, die dann dem Ganzen noch sollten eigentlich die Krone aufsetzen. Wo wir aus Schweizer Perspektive schon ein paar spannende Kandidaten haben. Und ich muss leider zugeben, du hast... Irgendwann im Winter haben wir mal darüber geredet, wer ein grosses Jahr wird haben. Angelika Moser hast du behauptet.
Absolut.
Und also man muss sagen, die gute Frau, jetzt gerade in Monaco vor, was ist es, 10 Tagen oder ein bisschen länger, bin ich nicht sicher, neuen Schweizer Rekord gesprungen, Diamond League gewonnen. Und mit der wird jetzt, die ist jetzt plötzlich eine Olympiamedaillenkandidatin. Unser lieber Freund Simon Ehammer, der im Weitsprung definitiv zu den Medaillenkandidaten wird zählen. Mein Kandidat Jason Joseph, noch nicht so ganz in Fahrt gekommen.
Für die, die es nicht wissen, 110 Meter
Hürde. 110 Meter Hürde, genau. Dita Schikambunschi, 100 Meter Hürde bei den Frauen. Einfach eine brutale Dichte im Feld. Aber es liegen Geschichten rum bei den Leichtathleten, wo man sich wirklich darf freuen drauf. Und wer weiß, vielleicht ist das mal ein Jahr, wo die Schweizer Frauen in der 4x100 Meter Staffel wirklich eine Medaille holen. Wir reden bei jedem grossen Anlass davon und nie längt es.
Wer weiß, vielleicht den Stab mal. Nicht mitnehmen.
Oft haben sie ihn dabei, aber es ist das Problem bei einer Staffel. So Übergaben sind heikel. Und
es ist, wenn man sich vorstellt,
das musst
du nicht den Stab übergeben, das bringen wir zwei auch her.
Du solltest noch Säckchen dabei. Sehr eben schnell.
Nicht an Speed verlieren ist genau das Stichwort. Nein, ich freue mich auch. Jetzt hast du mir definitiv etwas zum Maul gezogen. Und
hast
die Leichtathletik-Disziplin, ich möchte noch sagen, eben die Moser, habe ich im Winter gesagt, das ist für mich Medaillenkandidat, für die war der Joseph gewesen. Mag ich mich daran erinnern? Das war einfach ein Tipperei gewesen. Eigentlich noch lustig, wenn man sich nachher selber auf die Schulter klopfen kann, weil irgendetwas passiert,
was
man
gar nicht so
erwartet hat. Ja, ja, gut, aber das Bärenfell, das Schutt jetzt mal schon, ist mir eigentlich gleich. Nein, Ehammer, sag noch schnell, Weitsprung.
Ja.
Was ist mit dem Zehnkampf? Warum nicht?
Ist zu viel.
Aber Zehnkampf ist jetzt das, was ich vor allem bei der Anlässe, es gibt ja sonst leider nur noch Götzis, wo es wirklich Zehnkampf zeigen und WM, wo dann während 2 Tage die kannst verfolgen. Da fühlst du dich dann so ein bisschen daheim und da kommst du richtig in ein Fieber rein, wenn dann nachher wieder die nächste Disziplin kommt. Ich habe letztens gelesen, wo der Daley Thompson so stark war im Zehnkampf. In ganz Großbritannien hat es am Anfang nicht einen Reporter gegeben, der sich auskennt hat bei dem. Und die haben dann mit dem wirklich schwierigen Daley Thompson müssen zusammenarbeiten. Und zuerst, was der immer gefragt hat, wenn einer kam, hat er gesagt, zähl mir alle 10 Disziplinen auf, und zwar in der richtigen Reihenfolge.
Viel Spass.
Und das haben sie dann etwa nach 3 Wochen hergebracht. Und ich glaube, der Erste, der es dann hergebracht hat, das ist dann sein Vertrauter.
Okay.
Finde ich noch lustig.
So einfach ist das gewesen.
Genau, es gibt scheinbar eine Eselsbrücke, aus, was alles eingeklammert ist von 2 Laufwettbewerben jeden Tag. Das ist, glaube ich, ziemlich einfach ein Foto mit 100 Meter an, genau. Mit einem 15 Meter Lauf.
Genau, der 2. Tag auf, fängt mit 110 Meter Hürden an.
Und hört der 1. Tag mit einem 400 Meter Lauf auf, glaube ich. So ist es. Also Lauf, kürzerer Lauf, längerer Lauf am Schluss. Kürzerer Lauf, längerer Lauf am Schluss.
Und dazwischen passiert einiges.
Dazwischen wird gesprungen und umgeworfen.
Absolut, man kann es so zusammensetzen.
Eigentlich herrlich, oder? Also es wirklich Könige von der Leichtathletik, die einfach alles sehr gut, aber nichts am besten können.
Sagen wir so. Und für Simon Ehammer und seine Freunde immer ein bisschen fies, wenn man so sagen will. Er ist am ersten Tag, kommen eigentlich viele Disziplinen, wo er gut ist. Also der Weitsprung ist am ersten Tag, ist gerade die 2. Disziplin im Normalfall. Dann kommt mit Kugelstossen normalerweise ein kleiner Dämpfer. Und dann ist, glaube ich, noch der Hochsprung. Ja, ist noch der Hochsprung am ersten Tag.
Ja, und die richtigen Bammer kommen nachher, wenn er muss Speer
und
Scheiben rumwerfen. Das
genau,
liegt
nicht. Genau, und im Stab hat er auch schon gekämpft. Was vielleicht damit zusammenhängt, dass die zwischen Diskus und Speer eingeklemmt ist, die Disziplin. Nein, also es ist körperlich einfach nicht darstellbar aus Ehammer-Sicht jetzt dieses Jahr, was ja. ich tatsächlich auch bedauere, weil ich finde, es ist auch Zehnkampf hat es eigentlich ja verdient, dass man wenigstens auch vier Jahre, wenn man an der WM nicht schon drauf schaut, sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, weil es eine unglaubliche Vielseitigkeit ist, die an den Tag legt. Und das ist echt der Ort, wo die unterschiedlichsten Körpertypen aufeinandertreffen. Also eben, du hast einen E-Hammer, der eher explosiv schnellkräftig ist, der sprintet und springt. Und dann haben wir die Werfertypen, also zum Teil, weiß nicht, jetzt kommt mir der Niklas Kaul als erstes in Sinn zum Beispiel, wo, der Deutsche, der an der EM22 in München sich mit dem E-Hammer das Duell geliefert hat und bis am ersten Tag zurück war und dann hat er die Würfe ausgepackt und im 1500er, das ist ja dann lustig, dort hat der E-Hammer einfach immer noch so ein bisschen seine Defizite und man geht davon aus, dass sich das dann schon auswächst. Ich hoffe einfach nicht erst dann, wenn er dann langsamer wird auf der kurzen Distanzen. Mal schauen. Aber nein, es wird einiges geboten sein.
Und mit was fängt es an? Jetzt meine ich nicht der Öffnungsvier, sondern meistens ist ja schon irgendetwas am Laufen, bevor
der Öffnungsvier das ist gefährlich. Siebener Rugby ist schon. Was übrigens sehr unterhaltsam ist.
Absolut, Rugby ist immer unterhaltsam.
Ja, aber Siebener Rugby verzichtet ja auf die ganz schweren Kollegen. Dort wird dann sehr viel gepasst und gemacht. Und da,
weniger also, Scrums.
Genau, also das heisst, es wird viel gelaufen und soll actionreicher sein. Man hat ein bisschen mehr Raum. Und ich glaube, Fußballer fangen ja schon früher an, wenn es mir recht ist.
Fußballer fangen immer früher an.
Genau, weil die müssen ja auch fertig werden. Die müssen viel Match reinbringen.
Also, auf diesem Platz der Bombe gehen wir jetzt zum Endspurt, würde ich sagen. Machen wir das?
Endspurt.
Im Endspurt geht es noch einmal kurz um die Formel 1. Die Stallorder von McLaren, Piastri, Fürolo, Norris, der Platz muss machen und jetzt Punkte verliert auf dem Weg auf der Verfolgungsjagd um einen Weltmeistertitel.
Ja.
Rohrkrepierer.
Ich finde schon, ja. Stallorder ist grundsätzlich keine gute Sache, aber wenn man das Prinzip hat, dass der, wenn der erste Kurve vorne ist, auch das Rennen darf gewinnen, wenn es dann 1-2 sind, finde ich, sollte man überdenken können, wenn es dann wirklich um den WM-Titel geht. Würde ich sagen, müssen wir funktionieren wie Ferrari, wo Rubens Barrichello gesagt hat, let Michael pass for the championship. Und so ist es dann gemacht worden. Ich glaube, da hätte man müssen sagen, weißt du was, Oscar, der andere bleibt jetzt vorne, ob es passt oder nicht. Und gut wäre es gewesen. Der Herr Galafiori, wir haben schnell angeschnitten vorher, wir sind beim Fußball, es geht um Transfer. Schon erstaunlich, der Galafiori, der hat vor einem Jahr noch ganz andere Schlagziele geschrieben und ist, glaube ich, an der EM einer gewesen, der vor allem durch ein Eigengoal aufgefallen ist.
Er hat eine gute EM gespielt, das muss man schon sagen, in einer nicht so guten italienischen Mannschaft. Sicher ein Lichtblick gewesen. Jetzt soll er zu Arsenal gehen für rund 50 Millionen. Bologna gibt ihn ab und der FC Basel soll mitkassieren, weil man sich eine recht schöne Weiterverkaufsbeteiligung etwa die Hälfte hätte festschreiben im Vertrag. Jetzt gibt es noch Diskussionen, weil offenbar da ist Roma auch noch ein bisschen Geld wett. Die Moral von der Geschichte ist, was ein Eigengoal wert sein kann an einer Fußball-EM. Sehr interessant. Bleibt spannend und wird auf AV in der Super League Berechtigung jedem geben, zu träumen. Vor einem Jahr ist der Galafiori gegen Tobol Kostanay noch negativ aufgefallen, mit Gelb-Rot vom Platz geflogen in der Conference League Qualifikation. Jetzt Millionen Transfer, zweistellig, möglicherweise zu Arsenal. Golf! Tiger Woods humpelt und der Mann mit dem wunderbaren Namen Xander Sander Schaufele.
Ja,
ziemlich genau. Das Open gewonnen.
Absolut. Sander Schaufele. Deutsche Abstammung, Vater Stefan ist dann auch noch aufgetaucht. Er hat zwei Matches gewonnen in dem Jahr, nachdem er bis im Frühling, im Mai, glaube ich, wo PGA Championship war, eigentlich als der Typ bezeichnet worden ist mit dem grössten Talent, der nie wird das Major gewinnen wird, weil er es einfach nicht im Griff hat, um am Schluss das Ding durchzuziehen. Er hat jetzt innerhalb von 65 Tagen, glaube ich, zwei gewonnen. Also da sieht man, was so ein Sieg alles ausmachen und lösen kann. Sehr verdient übrigens auf einem wahnsinnig schwierigen Platz bei schwierigen Bedingungen in Troon, Platz Royal Troon, Schottland. Und der Tiger Woods, der nicht mehr konkurrenzfähig ist, aber gleich noch der wichtigste Spieler, interessanterweise, weil Fans vergöttern ihn immer noch. Und er ist als Zugpferd für die ganze Golfindustrie, die eigentlich in Trümmer nur noch am Boden rumliegt, halt schon noch wichtig. Vor allem bei den Majors, die dann auch wieder alle zusammenkommen. Aber als Figur gibt er schon ein schreckliches Bild ab, auch mit dem aufdunsenen, beleidigten Gesicht die ganze Zeit. Also er tut einem irgendwie leid und irgendwie will man ihn eigentlich auch nicht mehr sehen und man will ihn gleich noch sehen, weil er einfach eine wahnsinnige Figur ist. Aber jedem empfehle mal, wenn er will, Golf spielen auf Schottland, so einen Linkskurs
also
spielen.
Also gut, machen wir
wahnsinnig
das.
Interessant. Jetzt schauen wir noch schnell vorwärts, statt zurück. Das können wir ja auch. Am Mittwoch gibt es für IB schon nicht gerade Spiel von der Wahrheit, aber man muss bei Servette antreten.
Spiel des Jahres.
Und nach dieser Niederlage gegen Sion hat man vielleicht schon ein bisschen mehr Druck, als man gerne hätte. Und wir würden gerne unsere Ratschläge abgeben, wenn man doch tippen soll, wenn man wetten mag.
Ja. Was wollen wir sagen? Ich habe ja glänzt an dieser Euro durch wirklich miserables Tippen. Gehofft, dass Spanien gewinnt, dann aber im Halbfinale auf die Franzosen gesetzt. Und es war ein Wahnsinn gewesen. Ich glaube, Servette macht auf mich irgendwie den gefestigten Eindruck. IB schwierige letzte Saison gehabt, bei aller Qualität, die man hat. Jetzt neue Trainer in der Abwehr, sind noch nicht alle wieder zurück. Servette gewinnt, glaube ich. Und dann haben wir so die ersten Schlagzeilen. IB, die sich am Riemen reissen muss, dass man da nicht allzu früh schon zurück, allzu weit zurückliegt. 1-0 Servette. Es gibt wenig O, aber dafür ein aufregendes Resultat.
Ich sehe die Schlagzeile schon vor mir. Steigt IB jetzt ab?
Ja, genau. Die so.
Ich tippe auf das 1-1, weil ich glaube, dass sich IB schon zusammennehmen kann und vor allem in der Abwehr viel besser spielen kann. Und dann wird es zwar kein spektakuläres Spiel geben, aber mindestens ein Punkt.
Ein leistungsgerechtes so. Unentschieden, das wie man dann so schön sagt.
Hoffe ich nicht. Okay. Die überraschenden also. Unentschieden sind viel schöner.
Also gut.
Servette soll dominieren und IB murrt und macht, erzielt ein glückliches Goal, macht das 1-1 und wird nachher schrittweise besser.
So wird es kommen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir müssen enttäuschend noch vermeiden. Die nächsten zwei Wochen mal Pause. Damit wir uns voll können auf die Olympischen Spiele konzentrieren können. Selbstverständlich. Nein, irgendwann müssen wir auch unser Produktionsteam Sommerferien machen.
Absolut.
Das Service sie machen. Wir sind auch froh, wenn wir können Ton und Tube schiessen schauen, ohne dass wir unterbrochen werden von Aufnahmebemühungen unsererseits. Darum sind wir in drei Wochen wieder da. Wir bedanken uns fürs Zuhören.
Pro und Konzert.